Und hier ist wieder Rastgunkel mit einer weiteren Szene aus seinem verschlungenen Pfad. Es ist die Szene 27 mit dem Titel Der DBU-Kongress 1995 in München. Ich war mir in diesem Jahr 1995 mehr und mehr bewusst geworden, wie wichtig es ist, eine Sangha, eine Gemeinschaft buddhistisch praktizierender Menschen anzugehören. Hugo, so hieß mein Computer, hatte mich vorher 3 Monate lang alle 2 Stunden dazu aufgefordert. Suche den Sangha. Ende des Jahres war es soweit. Ich hatte mich zum jährlichen Kongress der DBU angemeldet. Die DBU ist die Deutsche Buddhistische Union, die Dachorganisation aller größeren Vereinigungen von Buddhisten in Deutschland. Und in diesem Jahr fand der Kongress in München statt. Mein Ziel war es, mich hier mehr über das buddhistische Angebot in Deutschland zu orientieren, um herauszufinden, welcher Sangha für mich in Frage kam. 3 Personen sind mir auf dieser Veranstaltung begegnet, die mich auf sehr unterschiedliche Weise stark beeindruckt haben. Ich möchte sie hier kurz erwähnen. Die erste war Aya Kemma, die bislang bedeutendste deutsche buddhistische Nonne. Was mir an ihr besonders gefiel, war ihre Ruhe und Gelassenheit. Statt einen Vortrag zu halten, leitete sie eine Meditation, eine Variante der Metta-Bhavana, der Meditation zur Entfaltung liebender Güte. Und sie tat das mit solch einer Ruhe, dass ich es äußerst inspirierend fand. Und noch interessanter fand ich das, was einen Tag später geschah. Irgendein buddhistischer Lehrer hielt irgendeinen ziemlich langweiligen Vortrag. Es fiel mir schwer, aufmerksam zu bleiben. Doch dann drang etwas an mein Ohr, was mich zunächst verwunderte, als dann erheiterte. Ein Schnarchen. Ich drehte mich um und sah Aya Kemma. Sie machte das einzig Vernünftige während dieses Vortrags. Sie gönnte sich etwas erholsamen Schlaf. Das war also die erste Person. Am nächsten Tag war ich dort in einem Workshop, in dem es um unsere Verbindung mit der Erde und unserer Geschichte ging. Wir nahmen tatsächlich Kontakt mit dem Boden auf, fühlten das Erdelement und verbanden uns mit denen, die vor uns da waren und jenen, die nach uns kommen werden. Es war etwas, was man als ökologischen Buddhismus bezeichnen könnte. Tiefenökologie, spirituelle Ökologie. Die Übungen wurden geleitet von Alfred Weil, dem damaligen Vorsitzenden der DBU. Hier habe ich erste Inspiration für das bekommen, was ich 20 Jahre später in meinem Projekt Erda umgesetzt habe. Wen es interessiert, das Projekt Erda findet man auch unter www.kommunsi.de. Das war jetzt die zweite Person. Und dann gab es da eine dritte Person, deren Auftreten in mir heftigste Widerstände auslöste. Claude Anshin Thomas. Er war im gleichen Jahr geboren wie ich. Aber während ich mich Ende der 60er Jahre in der Bewegung gegen den Vietnamkrieg engagierte, ging er 17-jährig als GI nach Vietnam, wo er nach eigener Auskunft den Tod von etwa 300 Menschen zu verantworten hatte, bevor er 20 wurde. Und hier trat er jetzt als buddhistischer Mönch und Friedensapostel auf. Da spürte ich ganz heftigen Widerstand in mir. Erst viel später, als ich seine Lebensgeschichte von ihm selbst geschrieben gelesen habe, verstand ich, wie man in solche Verblendung kommen konnte. Viel erinnerte mich an die Nazi-Vergangenheit einiger meiner Familienmitglieder. Erst wenn man wirklich gesehen hat, wie Leute aufwachsen, welchen Einflüssen sie ausgesetzt sind, kann man ermessen, warum sich manche Wesen auf so unvorteilhafte Art verhalten. Und oft, wenn ich im Begriff bin, mich über irgendjemanden aufzuregen, einen IS-Kämpfer beispielsweise oder auch einen Diktator, erinnere ich mich daran, dass diese unter völlig anderen Bedingungen aufwuchsen als ich. Um es ganz klar zu sagen, das entschuldigt nichts. Aber es erklärt vieles. Zu sehen, wie sich die Wesen in Abhängigkeit von Bedingungen entwickeln und verhalten, ist eine der Voraussetzungen, Gleichmut zu entfalten. Gleichmut ist nicht etwa Gleichgültigkeit. Gleichmut ist von ganz starker Empathie getragen. Von Empathie mit allen Beteiligten. Dem GI, dem Vietcong, dem Anti-Vietnam-Kriegsaktivisten, dem NS-Mitläufer, dem KZ-Instanzen und dem SS-Mann. Erst wenn wir in den Taten der Verblendeten auch unsere eigene Verblendung wiedererkennen können, erst dann beginnen wir zu verstehen. Erst dann sind wir auf dem Weg, uns spirituell zu entwickeln. Ich hatte auf dieser DBU-Tagung auch meine ersten Kontakte mit der einzigen Gruppierung aus dem Main-Kinzig-Kreis, also dem Kreis, in dem ich damals wohnte. Das war das Wat Putta Benyapon, eine Thai-Organisation, die damals allerdings keinen berauschenden Eindruck bei mir hinterließ. Dieses Wat Putta Benyapon war doch sehr deutlich von mir fremdartige asiatische Kultur geprägt. Mich interessierte die Richtung von Aya Kemmer, denn mir, ein Deutscher, ein Europäischer, ein westlicher Theravada-Ansatz schien mir das zu sein. Und da ich mich damals in Richtung der buddhistischen Theravada-Schule orientierte, war das interessant. Es gab auch ein entsprechendes Retreathaus im Allgäu. Vielleicht soll die Stadt einen Retreat machen? Dazu kam, dass ich bereits Bücher von Aya Kemmer gelesen hatte. Bücher, die den Geist und mehr noch das Herz ansprechen. Als zweite Richtung kam für mich die Richtung des vietnamesischen Dharma-Lehrers Thich Nhat Hanh in Frage. Das war die Schulrichtung, die Claude Anshin Thomas bekehrt hatte. Für Thich Nhat Hanhs Bücher galt Ähnliches wie für die von Aya Kemmer. Allerdings gaben mir seine Meditationen, die einen ökologisch ganzheitlichen und sozialen Ansatz hatten, noch mehr als die von Aya Kemmer. Sein großes Retreatzentrum war allerdings in Frankreich. Aber seine Anhänger führten auch Retreats in Deutschland durch. Als drittes interessierte ich mich für das internationale Netzwerk engagierter Buddhisten. Dort, so hoffte ich, könnte ich unter buddhistischen Vorzeichen das weiter betreiben und weiterentwickeln, was ich im Ökobüro Hanau getan hatte. Und auch eine vierte Gruppierung war mir noch aufgefallen. Allerdings schien von denen niemand da zu sein. Besonders fand ich deren Namen inspirierend. Freunde des westlichen buddhistischen Ordens, FWBO. Ich suchte ja den Dharma und nicht das Exotische. Eine Bach-Kantate spricht mich mehr an als die tibetische Katzenmusik. Ein barockes Vanitas-Gemälde vermittelte mir mehr als die Gefühle von Vergänglichkeit, als irgend so ein asiatischer Tanga. Und deswegen, westlicher buddhistischer Orden, ein westlicher buddhistischer Ansatz, das könnte es für mich sein. Am liebsten wäre mir jedoch eine Gruppe aus dem Rhein-Main-Gebiet gewesen. Ich beschloss daher, verschiedene Gruppen im Rhein-Main-Gebiet zu besuchen und nach Möglichkeit eine längere Veranstaltung, ein Retreat oder einen Workshop, einer der vier genannten Gruppierungen, die mir besonders gefallen hatten. Und ich war ziemlich sicher, dass ich ein Jahr später, Ende 1996, wissen würde, wohin ich gehörte. Und ich kann euch jetzt schon verraten, es kam auch so.